Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und wir befinden uns hier jetzt gerade in der Nachbesprechung zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt, aber gleichzeitig auch in der Vorbesprechung zum Pokalspiel gegen den FC Augsburg. Die Zeit ist natürlich etwas knapp gewesen zwischen den beiden Spielen, 2 Tage, dazwischen noch die Jahreshauptversammlung, die wir uns auch einmal angucken wollten, wo jetzt aber unserer Meinung nach nicht sonderlich viel besprochen wurde, was wichtig ist. Eine Sache vielleicht, die man vorwegnehmen kann, und das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste. Der VfL hat sich in seiner Satzung jetzt zu den Menschenrechten bekennt und möchte in der Hinsicht auch demnächst mehr machen. Das ist vor allem wichtig, damit Bochum nicht in Zukunft, sollte es mal diese Möglichkeit geben, Trainingslager zum Beispiel in Katar macht, oder in anderen Ländern, die nicht so viel von Menschenrechten halten. Also etwas sehr Wichtiges wurde der Satzung hinzugefügt. Und ansonsten war das eigentlich eine sehr unspektakuläre Jahreshauptversammlung, meiner Meinung nach. Dementsprechend widmen wir uns in der Folge mehr den Spielen. Und da beginnen wir direkt mit dem sehr schönen Sieg vom Sonntagabend gegen die Eintracht aus Frankfurt.
Genau. Zum Abschluss des 9. Spieltags hatten wir ja die Ehre, um 19.30 Uhr, erstes Flutlichtspiel diese Saison, fast volle Hütte, ne? Ich glaube irgendwie 19.560 oder so von 20.000 Erlaubten waren dann auch da oder wurden verkauft, wie auch immer. Und ja, was soll man sagen? Also bin froh, dass ich mittlerweile wieder eine Stimme habe, auch wenn die jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen müde klingt. Wir mussten aufgrund der kurzen Zeit zwischen der Spiele jetzt ein bisschen schauen, wann wir die Aufnahme hinbekommen. Deswegen ist es gerade ein bisschen früher, als es uns eigentlich lieb ist, aber naja, ging nicht anders. Und aber ich meine, so früh steht man natürlich dann trotzdem gerne auf, wenn man über so ein geiles Spiel sprechen darf.
Richtig, ich meine, wir stehen auch gerne früh auf, wenn es früher in der zweiten Liga nachts um 4 Uhr irgendwie nach Ingolstadt oder so ging. Dementsprechend kann man dann auch mal jetzt aufstehen. Es ist nicht so früh, auf keinen Fall, aber kann man dann nochmal jetzt aufstehen, wenn man einen Podcast aufnehmen soll. Und ja, du hast es gesagt, es war ein super Spiel. Es war wirklich mal ein Spiel, wo man endlich mal wieder in der 90. Minute richtig schön ausrasten konnte, positiv ausrasten konnte. Vorher hat man wahrscheinlich kurz am Rande der Verzweiflung gestanden, so viele Chancen wie der VfL vergeben hat, hätte man am Anfang des Spiels wahrscheinlich auch nicht gedacht. Aber nichtsdestotrotz, dieser Sieg war sehr, sehr wichtig. Man hat jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Bielefeld, 4 Punkte Vorsprung auf Augsburg, die ja jetzt im Pokal ins Ruhrstadion kommen, und natürlich 9 Punkte Vorsprung auf Fürth. Also hat zumindest einen Spieltag lang erstmal nicht die Sorge, dass man da irgendwie unterm Strich rutschen kann.
Genau, und wir haben uns ja sogar auch an Frankfurt vorbeigeschoben. Ich meine, ich sehe jetzt Frankfurt langfristig nicht hinter uns in dieser Liga. Ich meine, bei denen läuft es halt noch nicht rund, keine Frage, das hat man ja auch gesehen, dass da gerade offensiv jetzt noch nicht, ja, zu viele Aktionen waren, was uns natürlich auch sehr entgegenkam. Wobei man auch sagen muss, dass wir wirklich also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie aggressiv verteidigt wurde. Immer, wenn es möglich war, mit 2 Mann draufgegangen. Auch unsere Innenverteidigung, also sowohl Lampro als auch Masovic, total oft, dass die Jungs absolut rausgeschoben haben, wenn es Sinn gemacht hat. Und so hat man Frankfurt einfach nicht zu viel Raum gegeben, um damit wir eben viele Chancen gegen uns bekommen. Also klar, irgendwann so Mitte der zweiten Halbzeit oder auch, ja, doch, wenn man ehrlich ist, war es ja auch irgendwie Mitte der ersten Halbzeit so, gab es Phasen, wo man schon nicht mehr zeitlang nicht zu viel den Ball hatte, so ein bisschen geschwommen ist in dem Sinne, nicht zu krass klären konnte, aber es war jetzt auch nicht so, dass es dann mega gefährlich wurde. Also es war ja am Ende, ich meine, das war zwar erst spät im Spiel, aber am Ende war ja der Pfostenschuss das einzige wirklich sehr gefährliche, neben dem Elfmeter. Und ansonsten hat Riemann zwar einiges auch irgendwie gehalten, aber es war jetzt auch nicht viel dabei, wo er irgendwie, ja, mega spektakulär halten musste, ne?
Ja, vor allem die Abschlüsse im 16er, da war es ja vor allem eigentlich nur der von Kamada in der zweiten Halbzeit, wenn man jetzt den Elfmeter wieder rausnimmt, wo Eintracht im 16er zum Abschluss gekommen ist, vielleicht auch der Kopfball von Lammers, aber das war ja auch mehr ein Kopfbällchen als ein wirklicher wuchtiger Kopfball, der da Riemann vor Probleme gestellt hat, weil der Ball ja so oder so übers Tor gegangen ist. Also es war eine super Leistung von der Mannschaft, super Einstellung. Und man hat es auch gemerkt, und das, dafür wird der VfL ja auch zum Schluss sehr, sehr viel gelobt, dass man bis zum Schluss da irgendwie weiter draufgegangen ist, bis zum Schluss weiter gekämpft hat. Man wollte unbedingt dieses zweite Tor haben, man wollte unbedingt den Deckel drauf machen und hat sich nicht aufgegeben. Und da ist es halt dann sinnbildlich dafür, wie dieses 2-0 eben gefallen ist, worauf wir dann später nochmal eingehen werden. Vielleicht vorweg einmal mit Blick auf die Startelf. Wir haben ja überlegt, ob Asano oder Blum reinrotieren. Am Ende waren es beide, die gespielt haben. Und das war schlussendlich von Thomas Reis der richtige Griff, den er da gemacht hat, weil Vorlage Asano, Tor Blum nach 3 Minuten, hat sich also direkt ausgezahlt. Und das ist vor allem in der Hinsicht wichtig, weil das vom VfL jetzt das erste Tor wieder aus dem Spiel heraus war. Das Tor von Toto war ja nach einem Standard, was man erzielen konnte nach der Verletzung von Simon Zoller. Und es zeigt, also es ist da vielleicht jetzt ein bisschen auch der Knoten geplatzt nach dem Tor von Toto. Vielleicht hat es die Mannschaft ein bisschen beschäftigt, dass man da nicht treffen konnte. Und jetzt hat man es auch aus dem Spiel geschafft. Gleich 2-mal, dann noch mit Polti danach. Also in jeglicher Hinsicht war dieses Tor in der 3. Minute sehr wichtig für den VfL.
Ich meine, du hast gerade gesagt, Knoten geplatzt. Ich glaube, dass da halt auch ein Vorteil ist, wenn dann so einer wie Blum, der jetzt eben länger raus war, reinkommt. Der hat jetzt nicht im Kopf, dass er die Buden nicht gemacht hat. Ne? Der weiß, was er kann. Und da, die Szene war ja wirklich, also ich muss ehrlich sagen, im Stadion, ich habe nicht so krass gejubelt, weil ich mir total sicher war, dass es Abseits gewesen sein muss. Wenn man es nachher in Wiederholung gesehen hat, sieht man dann, dass es natürlich kein Abseits war. Sonst hätte der Videoschiri sich ja auch gemeldet. Aber das war ja wirklich so ein perfektes Timing, weil ich sag mal, eine halbe Sekunde später wäre Blum total im Abseits gewesen, oder war er es. Und so hat er eben genau den perfekten Laufweg gehabt. Der Pass kam genau im richtigen Moment von Asano. Und dann bleibt Blum ja auch eiskalt vor Kevin Trapp, der ja jetzt zuletzt auch eigentlich sehr gut gehalten hat. Ich meine, bei dem Tor kann man Kevin Trapp auch keinen Vorwurf machen. Aber da ist Blum halt trotzdem eiskalt geblieben und schiebt den so, ja, so ein bisschen durch die Beine auch über den Boden. Und das sogar mit einem schwachen Fuß. Also da war Blum wirklich total abgezockt. Er hatte ja vorm Spiel auch angekündigt, wenn er ein Tor schießt, wieder nicht jubeln. Also irgendwie hatte er da echt eine gute Vorahnung, dass man da schon mal sich zu äußern könnte. Und dass es dann wirklich so schnell geht. Ja, das war natürlich der Traumstart.
Ja, und das hat so ein bisschen die Weichen für das Spiel gestellt, weil dann hat das die Mannschaft ja nochmal beflügelt. Ärgerlich war dann natürlich, dass es recht schnell diesen Elfmeter gab, weil das Handspiel, das konnte man im Stadion ja nicht so gut sehen, aber das kam dann ja von Polti. War dann auch ein klarer Elfmeter, aber wenn man da hinten natürlich jemanden hat wie Manuel Riemann, ist es, dann fühlt man sich da ein bisschen sicherer. Dieses Blickduell mit Paciencia, was man bei DAZN ganz gut gesehen hat, ist ganz sinnbildlich, finde ich, dafür, wie Riemann in solche Sachen reingeht. Also man hat da wirklich einfach diese Überzeugung in seinem Blick gesehen, dass er den jetzt hält. Hat er dann auch, und na gut, der Elfmeter war natürlich schwach geschossen, trotzdem festgehalten und so der Mannschaft dann noch mehr Auftrieb gegeben, was dann halt schlussendlich auch dazu geführt hat, wie wir es am Anfang besprochen haben, dass Frankfurt zu keinen Abschlusschancen im 16er kam, in der ersten Halbzeit vor allem. Da war ja eigentlich gar nichts mehr so richtig aufs Tor von Manu. Der Freistoß von Kostic, ich glaube, der war vor dem Elfmeter, daraus resultierte ja die Ecke, aber es war auch nur ein Standard. Und ansonsten wurde es eigentlich gar nicht richtig gefährlich. Selber muss man auch sagen, hat der VfL nicht mehr so viele Chancen gehabt, um da in der ersten Halbzeit zu erhöhen. Die richtigen Hochkaräter kamen erst in Halbzeit 2.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch zum Standard, weil du es, also was ich wollte ich sowieso noch dazu sagen. Es war ja wirklich so, dass der Freistoß, da war ja ein bisschen unglücklich, wie Riemann den gehalten hat. Also da hat er sich selber, glaube ich, sehr geärgert, dass er den nicht eben festhalten konnte, sondern den so ein bisschen halb unkontrolliert zur Ecke gelenkt hat, dann entsteht daraus der Elfmeter danach und da konnte natürlich den kleinen Fehler, in Anführungszeichen, den er da gemacht hat, direkt noch ausbessern und für positives Momentum nutzen, denn am Ende muss man ja auch sagen, so für die Stimmung im Stadion, für den Push für die Jungs, dann hast du lieber einen gehaltenen Elfmeter als keinen gehaltenen Elfmeter, ne? Also, wenn ja. Jetzt die Option wäre, dass er einfach gar nicht stattfindet, dann.
Also, so war's das, ja. Sonst klammern wir den Satz mal aus, ohne den Nachschub, den du da gebracht hast. Guter Satz gewesen.
Nein, nein, das meine ich nicht. Also natürlich, wenn es einen Elfer gibt, hält man ihn lieber, aber auch so, ne? Wenn es quasi die Situation gar nicht gibt oder es gibt die Situation mit einem gehaltenen Elfmeter, dann gibt der gehaltene Elfmeter viel mehr Push.
Das ist richtig. Und ja, also wie es halt verlaufen wäre, wenn Manu den nicht gehalten hätte, da kann man jetzt noch drüber spekulieren. Er hat ihn gehalten. Und dann hat das, wie schon gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit jetzt noch nicht so zu vielen Torchancen geführt, aber in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit musste Frankfurt dann halt auch ein bisschen öffnen und die Konter hat der VfL dann fast genutzt. Tore sind daraus ja nicht entstanden, aber man stand trotzdem defensiv weiterhin sehr stabil. Was ich noch ansprechen möchte, ist halt Asano, der mir in Halbzeit 1 vor allem einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Noch nicht natürlich da, wo er sich selber, glaube ich, aussieht. Also man hat gemerkt, dass da noch Potenzial nach oben ist. Aber er hat jetzt mal gezeigt, warum er geholt wurde. Sehr technisch stark, schnell. Hat viele auch so kleine Tricks gemacht, wodurch er sich einen Vorteil verschafft hat. Den Ball durch die Beine gelassen, wodurch er dann fast an Hinteregger vorbei gewesen wäre. War sehr aufmerksam, als dann Eintracht in Halbzeit 2 direkt am Anfang auch einen Fehler nach dem Einwurf gemacht hat. Wenn da der erste Kontakt stimmt, dann belohnt er sich, glaube ich, auch mit seinem ersten Saisontor. Und im Großen und Ganzen war das dann wirklich ein gelungener Startelf-Einsatz von ihm. Und ich glaube, da hat er sich jetzt zumindest fürs nächste Spiel auch wieder festgespielt, genauso wie Blum. Mich würde sehr wundern, wenn jetzt gegen Gladbach, um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich weiß nicht, wie es gegen Augsburg ist, aber gegen Gladbach da irgendwas an der Startaufstellung geändert wird, wenn sich niemand verletzt.
Ja, das ist so ein Punkt, den man natürlich immer im Auge haben muss. Leider, da haben wir auch so ein paar Kandidaten, die sich dann gerne mal verletzen, aber Blum zumindest hat ja im Interview gesagt, dass er fit aus dem Spiel rausgekommen ist. Insofern, das wäre so ja so mit einer der ersten, wo man leider dran denken muss, wenn es dann um Verletzungen geht. Also ich muss auch sagen, Asano hat mir echt gut gefallen. Abschlüsse waren halt von ihm so, naja, da waren halt eben die eine Szene nach dem Einwurf, den er halt einfach noch ein bisschen besser abschließen muss. So war es ja wirklich sehr ungefährlich. Und dann war, glaube ich, noch eine andere Szene, wo er irgendwie so ein bisschen aus dem Rückraum zum Schuss kommt, der auch nicht wirklich gefährlich wird. Also hatten wir wirklich so ein paar Szenen in der zweiten Halbzeit. Elvis hat da, glaube ich, einen vorbei, einen drüber geschoben. Ne? Asano ist bei einem vorbeigerutscht, ne? Bei der Flanke von Holtmann. Das war es vor allem. Also schade, dass er sich nicht auch noch belohnen konnte, dass da nicht eher das 2-0 gefallen ist. So mussten wir dann wirklich sehr, sehr lange darauf warten. Und was aber wirklich das Schöne war, wir haben eben mit Blum und Asano diese schnelle, qualitativ hochwertige Startelf gehabt, die ja auch direkt gezündet hat und konnten dann trotzdem eben noch Holtmann und Jimmy nachleben, die ja beide auch nochmal gut Betrieb gemacht haben. Holtmann hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich alle Szenen, die er gemacht hat, hätte er nicht besser lösen können. Klar, jetzt kannst du auch sagen, irgendwie, wenn der Pass ein bisschen weiter nach innen kommt, kommt Asano dran, okay. Aber eigentlich muss ich sagen, also ich glaube, der hatte zwei so Szenen, wo er durchgerannt ist und den quergelegt hat. Da fand ich beide Vorlagen eigentlich mit genau richtigem Timing in die Mitte. Und dann ist es halt schade, dass er in der Mitte dann nicht schon eher das 2-0 fällt.
Ja, das stimmt. Also Holtmanns Einwechslung war da nochmal ein Schlüssel. Der ist ja den Frankfurtern da mehr als einmal weggerannt, hat sie vor Probleme gestellt. Da habe ich natürlich jetzt eine Frage an dich. Was glaubst du denn, wer ist der schnellste Spieler des Spiels gewesen?
Boah, ja, hätte ich mal vorher geguckt, ne?
Ja, gut, dass du nicht geguckt hast.
Wahrscheinlich irgendeine Überraschung. Ist es denn ein Bochumer?
Sag einfach.
Milo Spontovic hat zum Glück nicht gespielt, sonst könntest du mich damit jetzt in die Pfanne hauen. Weiß ich nicht.
Ja, du hast die
Auswahl. Ich sag einfach mal Holtmann.
Ja, falsch. Asano. Über 35 km/h gelaufen. Also da auch nochmal gezeigt, dass wir da jetzt noch jemanden haben, der genauso wie Holtmann eigentlich schön zu Sprints ansetzen kann. Und das, finde ich, hat man auch ganz gut in ein, zwei Aktionen gesehen, wie schnell Asano dann doch ist. Und wenn du irgendwann zum Beispiel, wenn Blumer wieder eine Pause braucht, wenn du da Asano und Holtmann auf den Außen hast, dann kann das auch eine ordentliche Waffe sein. Vor allem da jetzt zum Beispiel ja auch ein Löwen, Rex Witter hat das auch teilweise ganz gut gemacht, die immer besser reinkommt und dann die Pässe vielleicht dahin mal spielen kann. Das hat man dann vor allem auch in der zweiten Halbzeit gesehen, da ist Löwen aber rausgegangen, da war Jimmy drin. da hat Rex Vijay ein, zweimal Jimmy da außen gesehen, aber da ist halt leider auch nicht so wirklich was raus entstanden. Einmal pariert Trapp, beim anderen Mal verzieht Jimmy leicht, wobei man Jimmy, finde ich, bei den Abschlüssen da, bei den Chancen, nicht den größten Vorwurf machen kann. Wie gesagt, man hatte viele Chancen, aber da hat zum Beispiel Rex Vijay mit seinem Schuss fast übers Stadion gedacht, naja, so schlimm war es nicht, aber mit dem Schuss und zum Beispiel Asano, die haben da viel, viel größere Chancen vergeben.
Ja, also ich muss auch sagen, die zwei Dinger, die der Jimmy hatte, hat er noch eigentlich, finde ich, halbwegs gut abgeschlossen. Klar, wenn er nicht drin ist, ist immer irgendwie nicht optimal gewesen, ne? Aber da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Also mir jetzt einfach auch, ich habe gerade schon gesagt, einfach schön, dass man da noch so nachlegen kann, qualitativ auf den Außen. Ich meine auch, mein Holtmann, der ist ja sowieso jemand, der immer schon letztes Jahr durch sein Tempo aufgefallen ist. Wenn du natürlich jetzt mit einem Blum, der ja auch nicht langsam ist, erstmal den gegnerischen Verteidiger so ein bisschen platt laufen kannst und danach kommt ein Holtmann, dann ist das ja schon wirklich fast unfair, ne?
Ja,
das hat Glasner ja. Hat Glasner ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er eben mit den schnellen Außen, dass man da nicht viel gegen machen kann am Ende.
Ja gut, vor allem, weil Blum halt auch so ein Spielertyp ist, der immer den Zug zum Tor sucht, sehr viel sich bewegt und sehr oft nach innen zieht, was dann natürlich die Abwehr auch ein bisschen vor andere Probleme stellt, als wenn du da einen Holtmann hast, der einfach einmal einen Gang hochschaltet und dann gefühlt an dir vorbeijoggt, während du schon im Vollsprint bist. So, da hast du dann nochmal ein ganz anderes Problem, bist dann sowieso, wie du schon gesagt hast, kaputt gelaufen vom Blum, der immer nach innen gezogen ist, der da irgendwie versucht hat, den Abschluss zu suchen, und jetzt hast du jemanden, der die Linie rauf und runter rennt, wie so ein Irrer, und halt eigentlich, also die Vorlagen bringt. Da musst du dich auch einfach als Spieler nochmal umorientieren, wie du jetzt Holtmann dann verteidigst. Und ja, da hätte Holtmann, wenn seine beiden sehr, sehr guten Vorlagen genutzt worden wären, sich halt auch direkt mit zwei Vorlagen belohnt für so ein gutes Spiel. Aber hoffen wir einfach mal, dass er an diese Leistung dann auch irgendwie anknüpfen kann. Man hat jetzt auch gemerkt, Holtmann könnte es halt auch wieder als Startelf-Kandidat sehen, und deswegen könnte er ja eventuell gegen Augsburg auch irgendwie wieder reinrotieren, wenn Reis sagt, ja, Blum, zwei Tage danach, das macht erstmal keinen Sinn, da lassen wir dann Holtmann und Asano über die Flügel spielen. Das ist sowas, um da vielleicht gleich die Diskussion vorwegzugreifen, die wir später haben werden vor dem Augsburg-Spiel, worüber man nachdenken kann. Und ja, aber das nur so kurz vorweg. Wir haben jetzt viel über vergebene Chancen geredet. Kommen wir doch mal dann zu der genutzten Chance in der 90. Minute, wo ich ja auch vorhin schon gesagt habe, wo man einfach diesen puren Willen gesehen hat von der Mannschaft, wo sich ja vorher Stafelidis und Danilo durchgewurschtelt haben. Stafelidis dann nochmal gut nachgesetzt hat, und dann hat halt Polter am schnellsten reagiert. Er hat selber gesagt, er hatte noch nie so einen Zitterfuß. Und man hat einfach gemerkt, wie viel dann da abgefallen ist. Also er hatte gar keine Kraft mehr, hat er ja auch danach gesagt. Lag dann einfach nur noch auf dem Boden. Im Interview danach hatte er ja Tränen in den Augen. Also das war sehr, sehr wichtig für Polti, sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Und ja, auch einfach, wenn man dann in die Kurve geguckt hat, war es einfach sehr, sehr wichtig. Auch für die Fans. Also war ja komplette Eskalation dann im Stadion.
Ja, ich meine, man hat ja ein paar Minuten vorher, musste man auch absolut zittern mit dem Pfostenschuss. Man sieht, wie die Jungs eine nach der anderen Chance vergeben und fragt sich, das kann doch nicht sein, mach doch den Sack zu. Und dann passiert's, zugegebenermaßen halt sehr, sehr spät, aber anders wiederum war dann auch da klar, danach ist keine Zeit mehr für zwei Tore von Frankfurt. Insofern war das dann die Erlösung. Und ja, dass es dann so entstanden ist, ich meine, du hast schon gesagt, das ist, muss man sich auch vorstellen, wir führen nur 1-0 und unser Linksverteidiger ist da vorm 16er am Rumstochern und schiebt den auf unseren eingewechselten Achter, und der kriegt den Abschluss und dann macht Polti den rein. Also da sieht man halt, wie du schon gesagt hast, die hatten absolut Lust, den Sack zuzumachen. Egal wie, haben alles weiterhin nach vorne auch bei aller defensiven Bewusstheit und Stabilität. Es war jetzt auch nicht so, dass man irgendwie dann nur vorne rumgegammelt hat und irgendwie die ganze Zeit von Frankfurt dann hinten überrannt wurde, das ja auch nicht. Entsteht dann dieses Tor, und dass Polti den dann macht, ist absolut wichtig. Endlich das Stürmertor, wovon du schon so lange gesprochen hast. Und das gibt Polti sicherlich auch wieder noch ein bisschen Aufwind, der ja auch viel gerackert hat das ganze Spiel. Und tut uns einfach gut.
Ja, das stimmt. Ja, danach, also was man vielleicht noch sagen muss zum Spiel, Mašović hat ja wieder eine überzeugende Leistung geliefert. Also jetzt wirklich jedes Mal, wenn er in der Startelf war, hat er eigentlich dann nochmal seine ganzen Kritiker überzeugt, dass er doch in der Bundesliga spielen kann. Und er hat jetzt 4 Startelf-Einsätze und 3-mal hat der VfL zu 0 gespielt. Also sein erster war ja gegen Stuttgart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann kam natürlich das Spiel gegen Leipzig, wo es aber auch lange 0-0 stand. Gut, da muss man auch sagen, mit Glück. Dann halt gegen Fürth zu 0 und jetzt gegen Frankfurt. Also der VfL hat auch in dieser Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, die meisten zu 0 Spiele. Das ist natürlich auch was, womit man jetzt vielleicht so nach 9 Spieltagen nicht gerechnet hätte. Aber dagegen kommen natürlich dann noch so Spiele wie gegen Bayern oder gegen Leipzig, die dann ja beide schon 10 Gegentore ausgemacht haben. Also ein bisschen, da sieht man so ein bisschen die 2 Seiten der Medaille beim VfL, aber dass man in manchen Spielen eine defensive Stabilität hat und dann halt auch eine sehr, sehr stabile Defensive, das kann auch am Ende der Schlüssel zum Klassenerhalt sein.
Ja, ist echt lustig, wenn das wirklich so ist. Ich meine, wir haben ein Torverhältnis von -9, ne? Also das liest sich halt echt überhaupt nicht so, als wäre man in manchen Spielen defensiv so stabil. Aber ja, es waren halt dann einzelne Ausrutscher. Das 0-7 macht halt ordentlich was aus, wenn du dann so eine Tordifferenz hast. Und weißt du, wenn wir am Ende dann so jetzt in der Regelmäßigkeit weiter irgendwie punkten können und dann dazwischen nochmal 7-0 gegen Bayern verlieren, dann ist mir halt eigentlich auch scheißegal. Also das ist ja eigentlich das Spiel, wo man gewinnt, dann da einmal richtig auf den Sack und gut ist. Und ansonsten, also klar, natürlich am Ende kann auch das Torverhältnis entscheidend sein. Man sollte jetzt nicht irgendwie sich so denken, ach, Torverhältnis ist egal. Das natürlich auch nicht. Das ist das, wo man auch auf jeden Fall dran arbeiten kann, dass es wieder besser wird. Aber ja, das ist auf jeden Fall echt sehr, sehr schön zu sehen, dass man da defensiv dann jetzt momentan wieder so überzeugende Leistungen bringt. Und da hat man natürlich dann auch, um das Fass vielleicht kurz aufzumachen, er wurde zwar spät eingewechselt, aber ich meine, wenn die Innenverteidigung so spielt, auch Lamprow hat ja wirklich ein gutes Spiel gemacht, dann muss sich ein Bella Kotschap im Training schon sehr, sehr anstrengen, um da wieder reinzukommen.
Richtig, aber das ist auch gut, weil so machst du die Spieler besser, wenn du da den Konkurrenzkampf hast. Und sind wir ehrlich, auf lange Sicht sollte eigentlich wieder Bella Kotschap in der Startelf stehen. Er hat das nötige Potenzial, um da Lamprow zu verdrängen. Die Frage ist dann natürlich, wenn Maxim Leitsch jetzt demnächst wiederkommt oder irgendwann halt wieder spielfähig ist, dann hast du da quasi 3 Innenverteidiger für 2 Positionen. Wenn Lamprow auch weiter so spielt, gut, bei ihm ist es halt auch immer, ja, manchmal hat er da seine schlechten Leistungen, dann hast du 4 Innenverteidiger dafür, die da irgendwie alles, also die man da sorglos vielleicht aufstellen kann. Da muss man dann schauen, wie man es in Zukunft macht, aber das sind halt Luxusprobleme, die man sich als Trainer immer wünscht und natürlich auch als Fan. Jetzt haben wir viele Spieler gelobt, kommen wir vielleicht direkt zum Spieler des Spiels, müssen wir sagen, das haben wir vergessen nachzufragen auf Social Media, aber ja, gucken wir einfach jetzt mal drauf, was wir sagen. Ich würde jeder den Vortritt lassen, ich glaube, bei diesem Spiel ist es gar nicht so leicht, das jetzt auszuwählen.
Ja, richtig, da muss ich echt sagen, ich meine, natürlich, also es haben verschiedene Argumente gesammelt, wir fangen vielleicht damit kurz an, also Riemann natürlich mit dem gehaltenen Elfer ist ja auch, ich glaube, beim Kicker in der Elf des Tages, also auf jeden Fall ein Kandidat, der sich da gut beworben hat und zum Spiel gehalten hat und auch so ja wieder Sicherheit ausgestrahlt hat, keinen Fehler gemacht hat. Dann, offensiv muss ich auch sagen, so Danny Blum auch so mit dem Hintergrund, er kommt erst wieder rein und macht direkt das Tor. Auch sonst finde ich ein gutes Spiel gemacht. Also für mich auch ein absoluter Kandidat. Und ja, eigentlich kannst du halt fast das ganze Team nehmen. Da war ja wirklich keiner, der irgendwie schlecht gespielt hat. Ich denke mal, um es einfach zu halten, würde ich zwischen den beiden ausmachen. Und da Riemann wird noch genug gute Spiele haben. Deswegen ist es für mich, hoffentlich hat er auch noch ein paar gute Spiele, aber jetzt so mit dem Comeback in der Startelf ist es für mich diesmal dann Danny Blum.
Ja, an Danny habe ich auch gedacht. Für mich ist da die Wahl eher zwischen Riemann und Elvis. Elvis, natürlich kann man jetzt fragen, wieso, aber ich finde einfach diese Mentalität, die Elvis auf den Platz bringt, man hat es gegen Fürth schon gesehen, jetzt gegen Frankfurt, wenn man ihn beobachtet hat, war es auch nochmal deutlich, nach dem 1-0 hat er das Publikum angeheizt, bei der Rudelbildung auch, so was man davon hält, sei mal jetzt dahingestellt, aber er lebt es, er lebt diesen Sport, er lebt auch, denke ich, jetzt schon den Verein und würde alles auf den Platz lassen, dass der VfL am Ende, auch wenn es nur ein Punkt ist, also ein Unentschieden holt. Also Elvis ist da wirklich eine absolute Bereicherung für den Kader. Ich habe das Gefühl, auch er wird von Spiel zu Spiel immer besser, genauso wie Löwen. Aber mit Hinblick darauf, dass Manu mal wieder einen Elfer gehalten hat, also jetzt der zweite in dieser Saison von zwei, auch ansonsten der sichere Rückhalt war, den man sich wünscht in der Bundesliga, ist es für mich Manu, weil mit dem Elfer hat er uns im Spiel gehalten und danach hat er auch das, was auf seinem Tor kam, weggefischt oder weggeguckt beim Pfostenschuss von Kamada. Also ich gehe mit Manuel Riemann.
Ja, gehe ich auch absolut mit. War ja bei mir auch in der engeren Auswahl und Elvis, ja, da hätte man auf jeden Fall auch, der hat auch gute Argumente gesammelt. Die Szene mit der Rudelbildung war ja wirklich wild. Ich meine, er hat es im Prinzip so ein bisschen ausgelöst, geht dann einfach weg, während die anderen sich da miteinander beschäftigen und feuert die Fans an. Das war schon echt, eine lustige Szene. Klar, ich meine, war jetzt auch, sag ich mal, von ihm nicht ganz sauber die Aktion, keine Frage, aber ja, das ist so ein bisschen eklig sein, darf man dann auch mal auf dem Platz oder sollte man auch, wenn man in dieser Liga bleiben will und prinzipiell die qualitativ unterlegene Mannschaft hat.
Genau.
Und das hat ja alles gut geklappt dann.
Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir direkt aufs nächste Spiel. Das Pokalspiel gegen den FC Augsburg steht an und das ist natürlich ein Spiel. Der VfL kommt mit einem Höhenflug, zwei Siege in Folge, beziehungsweise empfängt den FC Augsburg mit einem Höhenflug. Augsburg kommt mit jetzt schon einer Negativserie, wenn man mal drauf guckt. Also zuletzt hat man gegen Bielefeld unentschieden gespielt, gegen Mainz halt 4-1 verloren, davor halt Dortmund verloren, Freiburg verloren. Gewonnen hat man dann am 18.09. gegen Gladbach. Aber seitdem kein Sieg mehr eingefahren und ansonsten die Leistungen, die der FCR bringt, sind eigentlich auch nicht Bundesliga-würdig. Das sagen die Spieler auch selber. Sie meinen, also das hat, glaube ich, Giekewitz gesagt, wenn man so weiterspielt, dann landet man zwangsläufig in der zweiten Liga. Und hoffen einfach natürlich, dass sie jetzt morgen auch so spielen werden, wie sie die letzten Spiele gespielt haben. Es ist auch, finde ich, glaube, für den Kopf wichtig, wenn man jetzt Augsburg schon mal geschlagen hat, dann ist es, geht man auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in das Aufeinandertreffen in der Liga, sobald es ansteht. Wenn man jetzt aber gegen Augsburg im eigenen Stadion verliert, dann hat man das vielleicht auch im Hinterkopf, vor allem fürs nächste Spiel gegen Gladbach, ist das dann nicht so sonderlich förderlich. Was ein bisschen schade ist, was man vorweg sagen kann, so viele Tickets sind Stand jetzt noch nicht verkauft, also da ist noch relativ viel frei, die Tickets gehen jetzt im freien Verkauf. Mal gucken, was dann noch geht. Die Anschlusszeit ist natürlich sehr, sehr kacke. 18:30 an einem Mittwoch ist es ja. Also da kann ich auch verstehen, wenn dann halt aus dem Umfeld nicht mehr so viele kommen können, weil, ja, wenn man bis 16 Uhr arbeitet, dann noch zum Stadion fahren, da hat man halt gar nicht mehr die Zeit dazwischen. Also müsste man quasi von der Arbeit direkt los. Wenn man dann gut durchkommt, dann ist man vielleicht 17 Uhr, 17.30 Uhr da. Und also je nachdem, wo man halt wohnt, da kann ich schon verstehen, wenn einige sagen, nee, das mache ich lieber nicht. Hoffen wir einfach, dass der freie Verkauf vielleicht noch ein paar VfL-Fans ins Stadion lockt.
Wenn man überhaupt schon um 16 Uhr Feierabend hat, ne? Es gibt ja genug, die noch länger ran müssen. Insofern, ist halt echt eine saudope Anschlusszeit. Noch dazu kommt ja theoretisch, das war ein Punkt, der gestern auch nochmal angesprochen wurde auf der Jahreshauptversammlung. Hatte jemand nachgefragt, ob das mit den Einlasszeiten noch sein muss. Da hieß es, es wird mit dem Gesundheitsamt auch geprüft und dass man da eventuell in Zukunft von absehen kann, wenn man jetzt auch die mit der Vignette versehenen Dauerkarten hat, weil das dann alles ein bisschen schneller geht bei den Kontrollen, muss man dann abwarten. Das ist ja dann auch nochmal doof, wenn du dann eigentlich auf deiner Karte steht, du sollst schon, keine Ahnung, 80 Minuten vor dem Spiel im Stadion sein. Wer schafft das denn, wenn das um 18.30 Uhr an einem Werktag ist, ne?
Ja.
Also das ist halt echt wirklich suboptimal. Wenn jetzt bei unseren Zuhörern und Zuhörern irgendwer noch nicht versorgt ist mit dem Ticket, vielleicht gar nicht vom freien Verkauf mitbekommen hat und es zeitlich schafft, dann nochmal die Aufforderung an der Stelle, wenn ihr es euch leisten könnt, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Es wäre wirklich schade, wenn die Jungs nach der Leistung am Sonntag vor der Kulisse jetzt dann plötzlich auf einmal ein recht leeres Stadion bespielen müssen. Das haben sie ja nicht verdient. Also das, ich meine, sie können auch nichts für die Anschlusszeit. Und haben sich ja eigentlich erarbeitet, dass man eben jetzt das Ganze dann auch nochmal würdigt und gegen Augsburg nochmal bestätigt. Denn man muss es ja wirklich sagen, jetzt mit der Vorgeschichte, mit der man in die Partie reingeht, man hat ein Heimspiel, das ist jetzt in der Bundesliga eigentlich mit den besten Gegnern, den du jetzt im Pokal kriegen kannst. Und da geht man eigentlich quasi als Favorit rein.
Ja, das stimmt. Wenn halt die Atmosphäre im Stadion auch passt, da muss man halt einfach hoffen. Da können wir aber auch nicht mehr machen, als das, was du gerade schon gemacht hast, aufzufordern für die, die Zeit haben, dann doch ins Stadion zu gehen, die Mannschaft zu unterstützen und dann hoffentlich den Sieg und den Einzug in die nächste Runde zu bejubeln. Vielleicht gucken wir einmal auf den kommenden Gegner. Aufgrund der Zeit haben wir natürlich kein Gegnergespräch. Das ist zeittechnisch einfach nicht drin gewesen. Wie gesagt, gestern Jahreshauptversammlung. Heute ist auch unser Tag selber zu. Also da haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, da jetzt noch was aufzunehmen. Dementsprechend müssen wir das selber machen. Da nehme ich natürlich wieder Who Scored zu Hilfe. Und da sieht man auch schon sofort, der FC Augsburg hat viele Schwächen, kaum Stärken. Die einzige Stärke ist, dass sie halt, wenn sie in Führung gehen, die anscheinend ganz gut über die Zeit bringen können. War jetzt gegen Bielefeld nicht so. Gegen Gladbach halt, da haben sie es über die Zeit gebracht. Aber gut, das war auch deren einziger Sieg. Also wie aussagekräftig diese Stärke dann ist, sei mal dahingestellt. Aber die Schwächen sind, dass sie ihre Chancen nicht nutzen. Luftzweikämpfe, Konter können sie nicht gut verteidigen. Sie faulen oft in gefährlichen Situationen, stehen oft im Abseits. Silver Gambula ist aber nicht bei dem Kader. Sie haben nicht viel Ballbesitz. Sie können nicht gegen Spieler verteidigen, die technisch stark sind und machen sehr viele individuelle Fehler. Also da bieten sich dann doch schon sehr viele Räume für den VfL, gerade über Konter und technisch starke Fehler, dass man das eventuell ausnutzen kann mit Spielern wie Holtmann, Asano, vielleicht auch Blum, wenn er dann wieder reinkommt, dass man da dann irgendwie die Nadelstiche setzen kann. Und wichtig ist halt vor allem dann wieder eine stabile Defensive und dann halt da die Konter machen, Konter setzen, wie man es gegen Frankfurt gemacht hat.
Ja, ich meine, wenn man sieht, wie wir bis jetzt in allen Heimspielen gegen ja qualitativ wirklich bessere Teams es geschafft haben, eigentlich, obwohl jetzt vor dem Spiel gegen Frankfurt man aus den drei Spielen nur einen Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage geholt hat, war es ja trotzdem so, dass man in jedem Spiel eigentlich in einigen Phasen zu überzeugen wusste, den Gegner gut beschäftigt hat und dann teilweise halt ein bisschen unglücklich, zum Beispiel jetzt gegen Hertha, dann verloren hat. Und wenn man eben wieder so ähnlich zu Hause auftritt gegen ein schwaches Augsburg, dann mache ich mir da gar nicht so große Sorgen. Also dann wahrscheinlich geht das dann nach hinten los, aber eigentlich bin ich da wirklich sehr optimistisch. Das sollte man auf jeden Fall ausnutzen, dass der Gegner da so verunsichert ist. Wieder früh versuchen, ich meine, ob es wieder in der dritten Minute klappt, das wäre natürlich ein Segen. Ich denke mal, so früh ist es nicht unbedingt realistisch. Augsburg wird ja auch schauen, dass sie erstmal defensiv sehr kompakt sind, dass da nichts anbrennt. Die haben ja auch mitbekommen, was dann in Bochum so abgeht. Insofern werden die schon sehr darauf bedacht sein, erstmal lange die Null zu halten. Aber das können wir halt auch nutzen, um dann den Druck zu entfachen. Wir haben die Spieler mit der Qualität, gerade wenn man eben in Anführungszeichen nur gegen Augsburg spielt, um eben dann, ja, da ordentlich Augsburg unter Druck zu setzen und eben jetzt mit den Torerfolgen, die man jetzt in den letzten Spielen hatte, eben auch so ein bisschen mehr das Selbstbewusstsein, dass dann auch mal ein Ding über die Linie geht und da muss man einfach viel versuchen und dann wird sicherlich auch irgendwas klappen.
Ja, man darf aber halt auch nicht vergessen, dass einfach dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, also es ist natürlich alles möglich, ist natürlich dann auch so, dass der FC Augsburg da vielleicht eine Reaktion zeigen kann, vielleicht spielen sie aber auch einfach gegen ihren Manager oder gegen ihren Trainer, muss man dann mal schauen, wie es schlussendlich ist.
ist ja auch die Frage, wie in Augsburg der Fokus gelegt wird, ne? Ob die sagen, Liga ist uns jetzt eigentlich erstmal wichtiger, weil wir da sehr scheiße stehen. Oder ob die da mit den besten Leuten reingehen, ne?
Das, also weiß man ja auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Die Frage ist natürlich, mit welchen Leuten wir ins Spiel gehen. Und gerade eben habe ich schon mal kurz angeschnitten. Eine Überlegung ist natürlich, dass man Danny Blum rausrotiert. Wir haben jetzt noch nicht die Pressekonferenz vor dem Spiel gehört. Logischerweise, weil die noch nicht rausgekommen ist. Aber dass Danny rausrotiert wird, das ist, denke ich, halt auch was Thomas Reis eventuell ansprechen wird, wenn er nachgefragt wird. Ist natürlich auch so die Frage immer beim VfL, ob die anwesenden Reporter und Reporterinnen da danach fragen werden. Aber ja, dass dafür dann halt Gerrit Holtmann, der ja auch eben halt dafür Argumente geliefert hat gegen Frankfurt, reinrutscht. Und ansonsten würde es mich wundern, wenn man eventuell groß die Startelf verändert. Vielleicht hat es Bella Kotschap dann doch verdient, dass zum Beispiel dann Propolis eine Pause bekommt, dass dann Bella Kotschap mit Masovic hinten verteidigt und halt vorne dann Asano, Holtmann und Polter, und das Mittelfeld bleibt so bestehen, genauso wie die Außenverteidiger und logischerweise der Torwart. Das wäre jetzt so mein Take in der Hinsicht.
Ja, also ich meine, wir wissen halt leider noch nicht, dass ob sich irgendwer wie Wehchen hat, noch ein bisschen eine Pause braucht oder so, ob da irgendwas vorher zugesagt wird oder inwieweit Reis halt vorhat, unter Umständen zu rotieren. Ich würde es halt, also mich würde es wundern, ich denke mal, das wird nicht so sein, wie es gegen Leipzig war im letzten Jahr, als wir da die englische Woche hatten, dass er da irgendwie groß rotieren wird. Ich meine, der Erfolg halt die Wunden, die kleinen Wehwehchen, die eventuell am Sonntag entstanden sind. Also ich denke mal, da war jetzt keiner von der ersten Elf, der jetzt irgendwie nicht Lust hat, am Mittwoch schon wieder zu spielen. Sondern das macht ja auch hungrig, wenn man gesehen hat, dass es geklappt hat. Und da wird, denke ich mal, dann wirklich nicht viel passieren. Ich kann mir auch, wie du schon gesagt hast, vorstellen, dass man vielleicht auf dem Flügel das eben nutzt, dass man da eben vier super Spieler hat. Und dann einem Holtmann zum Beispiel, weil er eben ja wirklich gut gespielt hat, dann reinnimmt. Und wenn man das sowieso vorhat, dann würde ich auch sagen, wäre Blum derjenige, den man dann als erstes nochmal ein bisschen schonen kann. Nach der langen Ausfallzeit muss man jetzt nicht innerhalb von einer Woche drei Spiele von Beginn an machen. Ich meine, freuen würde es natürlich schon. Dani hat eine gute Leistung gezeigt. Würde das sicherlich auch gegen Augsburg wieder so vorhaben und eventuell umsetzen. Aber ja, das wäre natürlich einer, den man auf jeden Fall mal ein bisschen rausnehmen kann und dann ja immer noch einwechseln kann, wenn er fit ist. Insofern beraubt man sich da ja auch nicht zu viel, weil eben Holtmann auch eine sehr gute Qualität mitbringt. Und ja, defensiv, klar, also ich meine, da kam er ja auch vor zwei Wochen, als Bella Kotschap von der Länderspielreise zurückkam, da kam ja eigentlich erst in der Woche danach dann nochmal das mit den Trainingsleistungen auf. Vor dem Spiel hat Reis ja, glaube ich, sogar gesagt, ihm ging es eigentlich darum, da mal ein bisschen auch Bella Kotschap zu schonen, weil er viel gespielt hat, unterwegs war. So kann man auch jetzt sagen, dass das dann vielleicht Lampo eine Pause bekommt, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dass dann eben ABK an der Seite von Masovic spielen darf, wäre sicherlich für Bella Kotschap ganz gut, ne? Also ja, den Wechsel könnte ich auch nachvollziehen, aber vielleicht sind auch alle so fit und geil darauf, so weiterzumachen, dass er gar nichts ändert. Also da bin ich mir sehr unsicher. Aber ich denke, ein, zwei Wechsel wird es wahrscheinlich schon geben.
Mich würde sehr wundern, wenn er Danny Blum da jetzt nicht rausnimmt, einfach um da Danny zu schonen, weil gegen Augsburg ist es wichtig, beziehungsweise da kannst du halt dann auch Holtmann bringen und gegen Gladbach dann vor allem mit der Abschlussstärke von Blumi, dass du ihn dann da im Spiel hast. Also da muss Reis auch einfach wirklich die Belastungssteuerung machen. Und Blum hat selber gesagt, der ist noch nicht bei 100%. Also muss man da einfach vorsichtig sein. Du kannst dir einen Ausfall von Blum einfach nicht erlauben. Und deswegen bete ich einfach dafür, dass Reis es auch so sieht und Blum rausnimmt. Weil ich habe gar keinen Bock, dass er dann wieder ausfällt. Und dann halt wieder so eine lange Leidenszeit hat. Das kann er nicht gebrauchen, das können wir nicht gebrauchen. Dementsprechend gegen Augsburg bietet sich an. Und da, ja, Holtmann ist jetzt auch nicht unbedingt so viel schlechter. Also er hat halt seine Stärken woanders, aber er kann Augsburg genauso vor Probleme stellen wie Blum und da muss halt Polter da vorne ein Tor mehr machen am Ende.
Ja, ist die Frage, ne? Also Polter war ja wirklich auch sehr, sehr platt am Ende. Ich denke mal, der ist ja ein zäher Typ. Der wird, denke ich mal, auch wieder laufen können. Aber ist natürlich auch, wenn man gesehen hat, wie platt er da am Ende war, kann natürlich auch sein, dass er jetzt unter Umständen einen Ersatz bräuchte, was wir vorhin gar nicht angesprochen haben. Gandula war ja wieder nicht im Kader. Zu den Gründen hat man ja irgendwie nichts gehört, nichts gelesen, soweit, meine ich. Oder habe ich zumindest nichts gesehen. Sondern Lovotny war wieder dabei, kam dann nicht zu einem Einsatz. Ja, mal schauen, wie dann, wie das auch da zumindest auch auf der Bank aussieht jetzt gegen Augsburg, ne?
Genau, da muss man gucken, aber es ist halt auch immer die Frage, wie dann das Training ist. Gucken wir mal, aber ich denke halt eigentlich, wenn Gamwuda jetzt nicht sonderlich im Training was ändert, dass wieder Polter spielen wird, vielleicht hast du dann auch eine Offensive, wo Polter draußen ist, so wie man es gegen Leipzig versucht hat, dann vielleicht nicht mit Blumen, sondern mit Jimmy, Holtmann, Asano, da muss man gucken, das wäre natürlich die Pressekonferenz ganz gut, um da vielleicht ein, zwei Hinweise von Reis zu bekommen, ist nicht so, deswegen entweder werdet ihr auf der Pressekonferenz hören, wie Reis da plant und spätestens eine Stunde vor Anpfiff werden wir dann sehen, ja, das ist Phase und so tritt der VfL hier auf.
Genau.
Gut. Ansonsten zum Spiel selber sonderlich viel würde mir nicht mehr einfallen. Das Ding ist natürlich, und im Gegnergespräch hat man nicht die Insights in diesen Verein, die man sonst hat. Da ist es ganz schwierig für uns natürlich darüber zu reden. So richtig Schlüsselspieler kann man beim FC Augsburg nicht hervorheben. Vielleicht Oxford und Caligiuri, die natürlich eigentlich Spieler sind, die nicht unten im Abstiegskampf spielen sollten. Ruben Vargas sehe ich da ebenso auf diesem Niveau. Also die drei, wenn die einen guten Tag erwischen, dann können die natürlich auch so ein Spiel eventuell entscheiden. Aber naja, wenn der Rest der Mannschaft einen schlechten Tag erwischt, dann machen drei Spieler auch keinen Unterschied, wenn der VfL so spielt wie gegen Frankfurt. Aber das sind so drei, die ich eventuell hervorgehoben hätte. Und ansonsten fällt mir da auch eigentlich nichts mehr sonderlich groß ein, was wir vor dem Spiel besprechen könnten.
Nee, ich denke auch, also ich war jetzt auch schon mit Nachbesprechungen, Vorbesprechungen, passt das, denke ich, soweit jetzt auch. Ist ja nur eine englische Woche, da haben die Leute zum Zuhören auch nicht so viel Zeit. Insofern, denke ich, haben wir zumindest die Eckdaten angesprochen. Wir haben ein bisschen darüber gequatscht, wen wir denn in der Aufstellung erwarten oder was unsere Gedanken zum Rotieren sind. Und dann können wir uns alle auf das Pokalspiel freuen, denke ich.
Genau, und wir hören uns dann in der Nachbesprechung wieder. Und ja, da würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Dienstag und hoffentlich ist morgen auch der Mittwoch schön. Auf Wiedersehen.
Bis dahin. Ciao, ciao.